Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
In Kontext die Debatte. 20 Jahre ist es her, dass die Staats- und Regierungschefs aus aller Welt in Rio zusammenkamen, um über die künftige Umweltpolitik zu diskutieren. Die Umweltkonferenz von Rio 1992 war denn auch ein Meilenstein in der internationalen Umweltbewegung. Erstmals verpflichteten sich die Staaten auf die Grundzüge einer nachhaltigen Entwicklung. Doch was ist davon übrig geblieben? Und wie geht es weiter an der Nachfolgekonferenz in Rio im Juni dieses Jahres, die in knapp 4 Wochen beginnen soll? Darüber diskutieren jetzt live unter der Leitung von Christoph Keller Thomas Bernauer, Professor für internationale Beziehungen an der ETH Zürich, Gabi Hildesheimer, Geschäftsführerin des Wirtschaftsverbandes ÖBU und Wissenschaftsredaktor Thomas Häusler.
In wenigen Wochen werden Staats- und Regierungschefs in Rio zusammentreten, zusammen mit sehr vielen Vertreterinnen und Vertretern von Nichtregierungsorganisationen. Sie werden darüber diskutieren, wie es weitergeht mit dem Gedanken der Nachhaltigkeit und mit dem Gedanken der Umwelt auf diesem Planeten. Gabi Hildesheimer, Sie sind Geschäftsführerin der ÖBU, das ist ein Netzwerk für nachhaltiges Wirtschaften. Rund 400 Unternehmen sind darin zusammengeschlossen, auch große Unternehmen, ABB, Siemens, Alstom und andere. Interessieren die sich für das, was in Rio diskutiert wird?
Ja, die Unternehmen, die jetzt schon nachhaltig unterwegs sind, die interessieren sich sehr dafür. Aber das ist natürlich nicht genug. Die breite Masse ist wahrscheinlich dann noch nicht so interessiert daran. Dabei wäre es schon sehr wichtig natürlich, weil die Wirtschaft kann entweder ein Teil der Lösung sein oder weiterhin ein Teil des Problems.
Also diejenigen, die jetzt schon unterwegs sind, sind daran interessiert, dass dieser Weg weitergeht. Thomas Bernauer, Sie sind Spezialist als Professor für internationale Beziehungen an der ETH Zürich für die Rahmenbedingungen, für die politischen Rahmenbedingungen, auch im Bereich der Umweltpolitik. Auf was müssen wir uns vorbereiten, wenn wir diese Konferenz Rio plus 20 in wenigen Wochen uns anschauen? Wird die Politik da auf Lösungen hinarbeiten oder wird sie auf eine Blockade hinarbeiten?
Ja, auf jeden Fall sicher auf eine Lösung hin. Man muss sehen, der Markt alleine kann die Ressourcenallokation, also die Nutzung der Umwelt, nicht alleine regeln. Die Politik ist auf jeden Fall gefragt. Sie stellt auch die, würde ich sagen, aus Sicht der Bevölkerung, der Wählerschaft, die legitimsten Rahmenbedingungen her und versucht dort, wo immer der Markt nicht funktioniert, beziehungsweise zu schlechten Ergebnissen für die Umwelt führt, die Rahmenbedingungen zu setzen. Ich sehe die Politik wie eine Art Bademeister, der schaut, dass die Leute im Swimmingpool nicht ertrinken.
Schönes Bild, wir werden darauf sicher zurückkommen, gerade auch, weil es ja unter anderem um Wasser geht. Und mit Wasser haben Sie sich unter anderem auch beschäftigt diese Woche, Thomas Häusler. Sie waren in Brasilien unterwegs für Schweizer Radio DRS, für DRS2, haben 4 große Reportagen gemacht über die Entwicklung der Umweltpolitik in Brasilien. Jetzt gibt es da einen Bademeister, eine Bademeisterin auch in Brasilien, aber es gibt auch die Öffentlichkeit in Brasilien. Und wie steht es da denn? Interessiert die sich für das, was in Rio plus 20 debattiert werden wird?
Ja, ich denke, das Interesse ist so ähnlich wie bei uns. Also der öffentliche Diskurs ist durchaus zu sehen. Nachhaltigkeit, man sieht das im Fernsehen, man sieht das in der Werbung, da wird darauf Bezug genommen. Und auf der anderen Seite gibt es die große Öffentlichkeit, die da manchmal zuhört und manchmal einfach gerne was Neues kauft, so wie bei uns auch. Also man ist gespalten, das ist nicht anders als hier.
Blicken wir doch vielleicht zum Einstieg in die Diskussion zurück auf die große Umweltkonferenz von Rio 1992. Das war ja so etwas wie der Startschuss in die ganze Nachhaltigkeitsdiskussion weltweit. Was hat die Umweltkonferenz von 1992 denn konkret verändert in diesen 20 Jahren, Gabi Hildesheimer?
In Rio wurden zuerst einmal die globalen Unternehmen organisiert im World Business Council for Sustainable Development. Da war Stefan Schmidt hatte da eine wichtige Rolle. In der Schweiz hatte sich damals eigentlich unsere Organisation richtig gestartet. Die wurde 3 Jahre früher gegründet. hat dann so bei gut 100 Mitgliedern stagniert und in diesem Jahr hat sie dann 50% zugenommen. Also wir sehen hier, dass diese Diskussion in der Wirtschaft mit Sicherheit angekommen ist. Und seither hat sich ja das Grüne sehr etabliert. Wir kriegen kein Auto mehr, das nicht grün ist.
Etabliert, aber in welchem Sinne? Etabliert heißt ja zwei Dinge. Eines heißt etabliert im Bereich des Marketings. Jedes Auto ist grün, und etabliert heißt aber auch wirklich etabliert.
Also im Sinne des grünen Marketings hat es sich sehr gut etabliert. Auf der anderen Ebene dürfen wir noch arbeiten.
Was heißt das?
Das heißt, dass die Integration der Nachhaltigkeitsprinzipien in die Produktion und vor allem auch in die Produktentwicklung noch weit hinterherhinkt und dass Rebound-Effekte die Erfolge wegfressen. Also wir haben heute, Autos brauchen im Durchschnitt ungefähr gleich viel Benzin wie vor 30 Jahren, obwohl die Motoren wahnsinnig viel effizienter sind, aber dafür sind sie größer, schwerer, haben alle möglichen Gadgets drin. Mhm. Also da ist viel passiert, aber der Effekt ist nicht wirklich eingetreten.
Effizienz hat zugenommen, aber wir brauchen eben mehr auch von diesen Ressourcen. Das frisst alles weg. Thomas Bernauer, aus der Sicht der Politik, da kann man es ja auch sagen, eigentlich alle reden von grünen Zielen, von Nachhaltigkeit. Auch da kann man vielleicht sagen, auf der Ebene des Politmarketings hat sich vieles getan, aber in der Realität doch auch sehr wenig.
Ich möchte vielleicht doch noch mal schnell auf die Rio-Konferenz 92 zurückkommen. Man muss vielleicht sehen, die globale Umweltpolitik hat natürlich nicht dort angefangen. Das war eine Art erster Höhepunkt. Die hat bereits so Ende 60, Anfang 70er Jahre stattgefunden oder angefangen mit der ersten großen Vorgängerkonferenz von Rio 72 in Stockholm. Und ich würde sagen, Rio war so eine erste Kulmination der globalen Umweltpolitik, und das war auch so eine Art Window of Opportunity. Der Kalte Krieg war zu Ende, es gab so eine Art Aufbruchstimmung Richtung mehr Demokratie, auch natürlich implizit mehr Beteiligung der Zivilgesellschaft, die erstmals in Rio in riesigen Scharen antrat bei einer solchen globalen Umweltkonferenz. Also es war so der Aufbruch für Demokratie, bürgerliche Freiheiten, Mitbestimmung, auch mehr Wirtschaftsliberalismus und dann eben zusätzlich auch diese neuen Freiräume für eine ökologische Gestaltung des Wirtschaftswachstums. Also es war wirklich so eine erste euphorische Aufbruchstimmung in Rio. Aber es war natürlich nicht der Anfang der globalen Umweltpolitik.
Aber diese Euphorie, die hat ja einen Stück weit bis in die 90er Jahre relativ weit hineingereicht. Also dieser symbolische Moment von Rio 1992, der hat relativ lange angehalten.
Das ist richtig, und das Rio hat ja auch konkrete Resultate gezeitigt, nicht? Die Klimarahmenkonvention, Biodiversität, auch im Bereich der Entwaldung hat man was gemacht, und auch die Agenda 21, also dieses wichtige Dokument, auf das wir dann sicher noch zurückkommen werden. Also es hat, würde ich sagen, mal die großen Pflöcke eingeschlagen, wo die internationale Gemeinschaft sich hinbewegen will. Also es war noch nicht sehr konkret, aber es war wie eine Art Deklaration, wo man sich hinbewegen will, und dann ist man natürlich, wie das so üblich ist in der Politik, man deklariert mal die großen Meilensteine und die Ziele, und dann bewegt man sich sozusagen in die Stollen der Werkstatt und versucht, das abzuarbeiten, und wie fast immer geht es dann ein bisschen langsamer, als man denkt. Also man, und das sieht man dann jetzt auch in Rio plus 20, man geht auch von den großen Zielen hin zur Politik der kleinen Schritte jetzt.
Politik der kleinen Schritte, Thomas Häusler, Sie haben ja eindrücklich gezeigt diese Woche, wenn man sich aufs Terrain begibt, wenn man sich in die Favelas von Sao Paulo begibt, wenn man sich in den Urwald begibt und zuschaut, wie der gerodet wird, wenn man zuschaut, wie große Wasserkraftwerke gebaut werden auf Kosten von Umwelt und Mensch, muss man sagen, auf dem Terrain ist vom Geist vom Rio 1992 nicht mehr sehr viel übrig geblieben.
Ja, einerseits sicher, also wenn man eben zum Teil sieht, wie rasend schnell da zum Beispiel diese Soja-Expansion stattgefunden hat im Süden des Amazonas, wie rasend schnell da Gebiete abgeholzt wurden, dann ist das sicher so. Auf der anderen Seite habe ich da Leute getroffen, das sind Kleinbauern, die da hinstehen und sagen, nein, wir ziehen jetzt nicht weiter, wie das sonst so ist, wenn die Weide ausgelaugt ist, wir forsten jetzt wieder auf, und die nehmen Bezug auf die Umwelt, die sagen, wir können nicht so weitermachen. Da war ich dann schon erstaunt, solche kleinen Leute, die kaum mal Zeitung lesen wahrscheinlich, die ganz, ganz weit weg sind von irgendwelchen Kommunikationsmöglichkeiten, da trifft man diesen Geist dann wieder auch. Man trifft ihn in vielen NGOs, die nicht nur irgendwie daherreden, sondern die dort wirklich Projekte in den kleinen Gemeinden durchführen. Das ist, wie Sie vorher gesagt haben, Frau Hildesheimer, zu wenig vom Guten, aber es ist schon was da, wo man, glaube ich, anknüpfen könnte.
Das heißt, Rio lebt gewissermaßen im Rio 1992, lebt gewissermaßen in den Nichtregierungsorganisationen weiter und an der Basis.
Ich denke, ein Stück weit ist dort eine Saat gesät worden, die schon jetzt keimt auch, ja.
Würden Sie das bestätigen, Thomas Bernauer?
Ja, ich würde sagen, und da gibt's auch so etwas Psychologisches, würde ich sagen. Man hat immer die Tendenz, Umweltschäden, die man vermieden hat, durch irgendeinen Prozess nicht zu sehen. Also man schaut dann immer nur auf sozusagen die Umweltschäden, die direkt beobachtbar sind, aber die Umweltschäden, die man vielleicht durch diesen Rio-Prozess unter vielen anderen Prozessen vermieden hat, die sieht man nicht direkt und darum blendet man die irgendwie aus, schaut dann nur auf die großen Umweltschäden, die man direkt vor sich hat und sagt, es habe alles nichts gebracht.
Eines der großen Probleme, die ja immer wieder in der Umweltdiskussion aufgeschienen sind und immer noch aufscheinen, ist die Frage Nord-Süd, das berechtigte Anliegen auch der Entwicklungsländer, nicht nur Brasilien, sondern eben auch anderer, nachholend sich entwickeln zu können. Maurice Strong, einer der Vorväter der ganzen Umweltbewegung, auch der Mitorganisator von Stockholm 1992 gewissermaßen, der Architekt der Umweltkonferenzen, der hat dieses Problem folgendermaßen charakterisiert.
Developing countries. Ever since Stockholm, they have making that same case that we want to deal with our environment as part of our development. But to do so, we need new and additional financial resources, and we need to be given access to the latest technologies. And
that's in also, Maurice Strong sagt hier ganz deutlich in dieser Einspielung, die Länder des Südens verlangen eben ein Recht auf Entwicklung, und sie betrachten eigentlich grundsätzlich die Umweltdebatte eher als ein Hemmnis und als eine Bremsung ihrer Entwicklungsansätze. Thomas Häusler, haben Sie das in Brasilien auch ein Stück weit so erlebt?
Ja, es ist sicher so, dass dort natürlich es viele Leute gibt, die noch viel nachzuholen haben. Brasilien ist ja eines der Länder mit der größten Kluft zwischen Arm und Reich. Und natürlich ist das auch für die Politik ein wichtiger Punkt. Also die Arbeiterpartei ist ja dort an der Macht. Die müssen diese Klientel natürlich auch ein bisschen bedienen und verständlicherweise, dass die da nachholen können. Deswegen ist das ein Punkt, dass sie sagen, wir müssen natürlich auch nachholen. Und gerade in Brasilien hat man auch gesehen, die haben ja ihre Unternehmen jetzt sehr dazu angetrieben, international zu expandieren, zum Teil mit viel, viel Staatsgeld. Also das ist auch ein Stück Machtpolitik, was dort betrieben wird, internationale Machtpolitik, die auch da Terrain aufholen will, was halt besetzt wird momentan von den USA, von Europa.
Genau, also da sind wir ja eigentlich in dieser Phase, Gabi Hildesheimer, wo die Wirtschaft gerade in diesen Schwellenländern, also Brasilien, Indien, China, sich eben diesen Raum tatsächlich auch geschaffen hat und auch gefunden hat, um massiv zu expandieren.
Ja, und das ist ja auch nachvollziehbar und verständlich und richtig. Ich glaube, wir sollten da nicht versuchen, Bremsen diese zu bremsen, sondern wir sollten eben versuchen, Möglichkeiten aufzuzeigen, wie dieses Wachstum stattfinden kann, ohne die zerstörerischen Nebenwirkungen, die bei uns sind. Und wenn wir es nicht fertigbringen, hier diese Modelle zu entwickeln, und das heißt eben, tatsächlich also auch Wirtschaft und Staat und Zivilgesellschaft zusammen hier sich diese Ziele klar zu setzen und die Innovation in den Unternehmen klar in diese Richtung zu steuern, dann können wir nicht verlangen, dass diese Länder etwas machen, was wir nicht zu machen bereit sind.
Und wo stehen wir da?
Ja, ich glaube, es gibt ziemlich gute Ansätze. Ich glaube, die Firmen sind bereit. Und die können Produkte erfinden, die diesen Anforderungen genügen, aber sie brauchen die Rahmenbedingungen. Und hier harzt es noch ein bisschen. Das ist die Angst vor schädigenden Wirkungen in der Schweiz, für die Schweizer Wirtschaft ist noch zu groß und die Hemmnisse sind hier noch zu groß. Aber ich glaube, das wird sich ändern müssen.
Die Rahmenbedingungen stimmen noch nicht, Thomas Bernauer. Wenn wir jetzt diese Länder des Südens anschauen, haben wir das Gefühl, ja, das sind offene, expandierende Märkte, da kann man reingehen und einfach mal richtig toll wachsen. Und ob das wirklich stimmt mit den anderen Parametern, die da angewendet werden, dass man die Fehler eben dort nicht wiederholt, die man hier gemacht hat, das kann man ja doch zumindest in Zweifel ziehen.
Ja, ich glaube, wir müssen zwischen eher lokalen und globalen Umweltproblemen unterscheiden. Wir werfen die oft in einen Topf und ich glaube, die Anreizstrukturen für Entwicklungsländer sind völlig anders. Also ob wir Klimawandel anschauen oder ob wir zum Beispiel lokale Wasser- und Luftverschmutzung anschauen. Und ich denke, was die reichen Länder bei den eher lokalen Formen der Umweltbelastung machen können, ist erstens mal, dass sie den Technologie- und Know-how-Transfer viel stärker fördern als bisher, aber auch auf der institutionellen Ebene aktiv werden. Und da gibt es aus meiner Sicht eine sehr vielversprechende Initiative, die möglicherweise in Rio doch vielleicht zum Tragen kommt. Und das ist diese sogenannte Access-Initiative. Also da will man eigentlich eine Art Vertragsmodell, das man in Europa hat, mit dieser Aarhus Convention, den Entwicklungsländern auch beliebt machen. Und da geht es darum...
Ja.
Da geht es eigentlich darum, dass sich die Länder vertraglich verpflichten, Zugang zu Informationen, also zu Umweltinformationen zu erleichtern, dass sie auch Partizipationsmöglichkeiten für die Zivilgesellschaft stärken und dass sie gleichzeitig auch die Beschreitung juristischer Verfahren erleichtern. Also es geht eigentlich quasi um stärkere Möglichkeiten, bottom-up für von Umweltschäden betroffene Leute Druck zu erzeugen auf die Politik letztlich. Und ich denke, wenn man sozusagen auf dieser institutionellen Ebene weiterkommt, den Entwicklungsländern helfen kann, von unten her den Druck zu erzeugen und gleichzeitig eben mehr Geld und Technologie transferiert, dann hilft man den Entwicklungsländern sehr stark, lokale Umweltprobleme zu lösen. Bei den globalen ist es wieder eine ganz andere Geschichte. Da ist es völlig klar, dass die reichen Industrieländer eine riesige Schuld abzutragen haben.
Also bevor beim Klima zum Beispiel.
Zum Beispiel beim Klima. Ich verstehe zum Beispiel die Position von Indien vollständig, dass sich weigert, irgendetwas zu machen, bevor nicht zum Beispiel die USA der Klimakonvention beitritt.
Ja, ich glaube, aber es ist nicht ganz so zu trennen. Ich glaube, man kann auch profitieren von lokalen Nutzen und dabei global profitieren. Also wenn Sie diese Luftverschmutzung in den Städten anschauen, dann haben die Chinesen selber beispielsweise das größte Interesse, diese zu reduzieren. Und wenn sie diese reduzieren, dann hat das auch direkt positive Auswirkungen aufs Klima. Also es gibt diese Verbindung dieser primären und sekundären Nutzen und das, denke ich, könnte uns noch zugutekommen.
Also ich glaube, da haben Sie recht und deshalb ist es gerade in dem Bereich auch nicht, vielleicht auch nicht zwingend nötig, dass wir massiv Geld transferieren in Entwicklungsländer, um sie zu motivieren, weil sie haben punktuell in bestimmten Bereichen eine Eigenmotivation.
Auch beim Gewässerschutz zum Beispiel, genau, und so, ja. Da gibt es eigene Interessen.
Das ist ja alles interessant, neue Technologien, vielleicht auch mehr Effizienz, nicht nur bei uns, sondern eben auch in den Entwicklungsländern. Aber es geht immer noch um Wachstum. Wird denn so eine Idee wie die Idee des grünen Wachstums Ihrer Meinung nach uns, ich sage es jetzt mal, retten vor noch größeren Umweltproblemen? Gabriel Seimer.
Ich glaube nicht, dass man mit der grünen Wirtschaft schließlich ans Ziel kommt. Wenn wir sehen, wie hoch die Ziele jetzt zum Beispiel im Klimabereich sind, also dass man bis in die zweite Hälfte dieses Jahrhunderts, sagt man, gegen null Emissionen aus fossilen Energien kommen muss und auch bei anderen Ressourcen, die endlich sind, wirklich ganz stark runterfahren muss, dann wird das nicht reichen. Dann wird man wirklich qualitative Änderungen machen müssen. Man muss weniger konsumieren. Man muss mehr immaterielle Werte wieder ins Zentrum stellen. Man muss nicht mehr Handys haben, sondern mehr gute Freunde.
Das ist natürlich eine Botschaft, die zum Beispiel jetzt in Brasilien wohl nicht so gerne gehört wird, Thomas Häusler. Suffizienz, Verzicht im Moment, stelle ich mir vor, ist das nicht so das Thema in Brasilien.
Ja, ich denke, also in allen diesen Ländern, also Sie haben es ja vorher auch schon angetönt, Herr Bernauer, wenn da Leute sind, Sie haben es mit Indien genannt, ich meine, wenn da Leute sind, die fast nichts haben, denen zu sagen, ja, ihr dürft dann nicht mehr konsumieren, dann ist das einfach, muss man sagen, eigentlich lächerlich von uns aus gesehen, finde ich. In Brasilien ist es sicher so, dass da eben dieser Nachholbedarf durchaus noch da ist. Auf der anderen Seite ist es schon so, dass es Ansätze gibt, gerade interessanterweise eigentlich auch wieder von unten her, wo Leute dann sagen, nein, ich brauche eigentlich, also wieder so ein Bauer im Wald, der gefunden hat, als sie ihn befragt haben bei so einer Umfrage, nein, ich will ein gutes Leben haben, ich will nicht reich werden oder so. Und da war ich eigentlich ziemlich erstaunt, weil der hatte nicht so viel. Und auf der anderen Seite ist es aber natürlich so, dass das Wirtschaftsmodell dort ist ganz klar momentan auf Wachstum ausgerichtet. Und ich denke, das ist halt schon noch das Problem. Es sind die großen Linien, die halt vorgegeben werden von der Wirtschaftspolitik, auch von der Denkweise. Wir messen das Wohlergehen der Länder mit dem Bruttosozialprodukt noch immer. Und das gibt halt die großen Linien vor und man geht in diese Richtung weiter.
Ja, also ich möchte das noch schnell präzisieren. Also Suffizienz ist natürlich ein Thema für die Industrieländer, das ist ganz klar. Und bei den Ländern des Südens muss man schauen, dass man das Wachstum tatsächlich dort mit der grünen Technologie ein Stück weit die Folgen abdämpft.
Schau mir doch mal an, was sich in diesen 20 Jahren doch auch getan hat. Thomas Bernauer, ich habe hier die Zahlen vor mir, die groben Zahlen von allen Parametern, CO2-Emissionen, die Anbauflächen, die zugenommen haben, die Naturkatastrophen in den letzten 20 Jahren, die Nahrungsmittelproduktion und so weiter, alles zeigt eigentlich nach oben. Das heißt, wir haben mehr produziert, wir haben mehr Güter auf der Welt, wir haben mehr Verkehr und so weiter. Wir haben auch mehr Lösungen, wir reden aber auch mehr darüber. Es ist eigentlich alles nur mehr geworden in den letzten 20 Jahren.
Das ist richtig, aber ich denke, man muss das die ganze Umweltproblematik etwas, würde ich sagen, in langfristiger Perspektive anschauen. Also es kann nicht darum gehen, gleichzeitig mit einem riesigen Wirtschaftswachstum und einer enormen Bevölkerungsexpansion innerhalb von 10 oder 20 Jahren sozusagen zurück zu einer intakten Umwelt zurückzukehren. Ich glaube, es geht einfach darum, den Trend immer wachsender Umweltschäden irgendwo zu brechen und abzuflachen. Und das ist ein Projekt von mehreren Jahrzehnten, es ist nicht ein Projekt von 20 Jahren. Und ich denke, bei allen Schwächen, die der Rio-Prozess hat, er hat doch gewisse Pflöcke eingeschlagen und auch normativ in den Köpfen. Herr Häusler hat das vorher erwähnt, dass das, ich denke, dieses Gedankengut, das sickert wirklich runter bis zum Bauern in Indonesien oder Brasilien. Und bei uns ist es sowieso wahrscheinlich noch sogar noch stärker präsent. Also ich denke, das braucht Jahrzehnte, bis sich das verankert. Und letztlich geht es nicht darum, zu einer intakten Umwelt zurückzukehren, sondern es geht darum, diese 9 Milliarden Menschen, die alle ungefähr so leben wollen, letztlich wie wir in der Schweiz, das einigermaßen zu ermöglichen, ohne dass der ganze Planet kollabiert. Also ich denke, man muss eher auf die Vermeidung von Umweltschäden schauen, als jetzt irgendwie die Verschmutzungskurve wieder auf Null zurückzudrehen, was völlig illusorisch wäre.
Aber die Kurven brechen, die Kurven knicken, damit es zumindest nicht mehr weiter nach oben geht. Wie? Thomas Bernauer.
Ich denke, die knicken bereits in vielen Bereichen. Man sieht das bei allen, würde ich sagen, unerwünschten Ergebnissen in der Klimapolitik. Man sieht, dass die Emissionen in Europa zum Beispiel stagnieren, abflachen, sich in vielen Ländern leicht senken. Und ich würde sagen, wenn man die Klimaproblematik annimmt, ist wahrscheinlich das schwierigste Problem überhaupt, weil es ein sogenanntes Global Public Good ist. Und in vielen anderen Bereichen, wir haben massive Fortschritte erzielt, in der Schweiz beispielsweise, Gewässerschutz, bei der Luftreinhaltung, viel weniger leider bei der Biodiversität. Aber ich glaube, es gibt sehr viele Signale, dass diese Kurven gebrochen werden können und das braucht Jahrzehnte. Das ist nicht etwas, was wir, wo wir jetzt schon anstoßen können drauf auf den Erfolg.
Die Kurven brechen, will das die Wirtschaft auch, Gabi Hildesheimer?
Ja, die Wirtschaft wird das wollen müssen, glaube ich. Also sie wird gezwungen sein, andere Konzepte zu entwickeln, wie sie ihr Geld verdienen will. Und das kann nicht nur einfach mit immer mehr Dienstleistungen und Produkte an die Leute bringen. Also ich rede von den Industrieländern selbstverständlich. Und die Kunst ist jetzt eben herauszufinden, wie man mit weniger Geld verdienen kann. Was man anbieten kann mit weniger materiellem Umsatz.
Mit weniger materiellem Input an Energie trotzdem gleich viel Geld verdienen, das
genau,
ist gemeint.
Das ist das Ziel. Das kann sein dann mit Dienstleistungen, wir haben Carsharing zum Beispiel, wir sehen das auch im Wohnbereich, dass man die Wohnflächen zurückfährt und dafür Gästezimmer und große Küchen gemeinsam nutzt etc. Das sind alles interessante Projekte, die ich spannend finde und gerne nutzen würde.
Also weniger Energie, dafür mehr Freunde. Das sind ja Dinge, die sich eben auch in der Zivilgesellschaft herausbilden. Und das ist eine der weiteren Thesen von Maurice Strong, der Vater eben auch der Umweltkonferenzen, dass er sagt, die Zivilgesellschaft ist die Ebene, auf der die wichtigen Diskussionen stattfinden. Sie ist die Organisationsebene, die eben den wichtigen Input leistet.
We have a paradox that the problems are deepening, the number of people affected is increasing, yet the will to act has diminished. So the real crisis is the crisis in the willingness to act.
Also wir haben mehr Probleme, wir haben mehr Menschen auf der Welt, aber der Wille zu handeln, gemeint ist die Ebene der Politik, dieser Wille hat abgenommen. Aber wir haben die Zivilgesellschaft, sagt Maurice Strong als großes Korrektiv. Thomas Häusler, Sie haben ein paar Mal schon darauf hingewiesen, wie steht es um diese Zivilgesellschaft in einem Land wie Brasilien?
Die ist recht stark. Also wenn man einfach schaut, zum Beispiel in Bezug jetzt auf Organisationen, die es dort hat, und ich rede jetzt nicht von irgendwelchen Karteileichen, sondern ich rede wirklich von Organisationen, die auch konkret etwas tun, dann habe ich dort viele angetroffen, in den Städten, im Abfallbereich, auf dem Land, im Landwirtschaftsbereich. Und was ich sehr interessant fand, es ist immer eine Kombination, wirklich dieser Nachhaltigkeitsbegriff, der ja oft für mich sehr, sehr leer bleibt, wenn er in irgendwelchen Reden verwendet wird, wird dort sehr, sehr gut gelebt und sehr breit gelebt, indem die sozialen Aspekte hineinfließen, indem aber auch die Umweltaspekte reinfließen, also zum Beispiel diese Abfallkooperativen, die ich mir da angeschaut habe, das sind ja Leute, die eigentlich von der Straße herkommen, die dort gelebt haben und den Abfall gesammelt haben, jetzt diese Kooperativen bilden und Leute auch dann von der Straße wieder wegholen. Solche Initiativen gibt es da viele. Und wenn ich denke zum Beispiel Bangladesch als anderes Beispiel, da hat man das Gefühl, das ganze Land wird geführt von den Nichtregierungsorganisationen. Das sind zum Teil riesige Organisationen, die relativ viel machen. Also ich denke, da hat sich schon einiges entwickelt. Aber es ist natürlich, eigentlich sollte es nicht so sein, dass die ein ganzes Land führen.
Und gemeint ist nicht Nichtregierungsorganisationen, die von uns kommen, sondern eigenständige im Land selber, Thomas Bernauer.
Ja, deshalb, ich komme nochmal zurück auf das vorher mit dieser sogenannten Access-Initiative, also Zugangsinitiative. Tönt etwas holprig in Deutsch, aber mir scheint diese extrem wichtig. Und da, das ist für mich eine der wichtigsten Umweltkonventionen in Europa. Die wird sehr wenig beachtet, diese Aarhus-Konvention. Also es geht da um besseren Zugang zu Informationen, zu Entscheidungsverfahren und zum Rechtsweg, also zum juristischen System. Und genau in Ländern, wo natürlich all diese Sachen schlecht funktionieren, also das sind Länder, wo sozusagen die Good Governance Kriterien nicht so gut erfüllt sind, genau dort wäre das extrem wichtig, damit man eben diese Freiräume geschaffen kann, wie Herr Häusl das gesagt hat. Brasilien ist da schon relativ weit, natürlich viele andere Länder sind eine Katastrophe in dieser Hinsicht, also für mich wäre das wirklich ein Meilenstein, wenn Rio plus 20 zum Beispiel diese Access-Initiative vorwärts bringen könnte.
Also Stärkung der Zivilgesellschaft, Stärkung auch der Demokratie, aber wollen das die Regierung auch?
Teilweise ja, teilweise nein. Natürlich autoritäre Systeme sehen das weniger gern als Demokratien wie Brasilien oder Indien. Aber ich glaube, Andererseits möchte ich doch ein bisschen wieder einen Dämpfer aufsetzen. Es gibt ja auch Bereiche, wir sehen das wieder in der Schweiz. Wir haben ja eine enorm aktive Gesellschaft, Zivilgesellschaft. Wir haben sehr gut ausgebaute demokratische Verfahren. Die Schweiz ist Mitglied der Aarhus Convention und so weiter. Aber was ist denn, wenn der Durchschnittswähler gar nicht mehr Umweltschutz will? Mhm. Also wir gehen immer davon aus, dass der Durchschnittswähler mehr Umweltschutz will. Natürlich, er will das soweit, dass er nicht im eigenen Dreck erstickt, aber die ganze Klimadebatte in der Schweiz zeigt, dass der Durchschnittswähler nicht begeistert ist von mehr Industrie, von mehr Energiesteuern. Leider.
Da ist je nachdem Demokratie auch ein Hemmnis für mehr Nachhaltigkeit. Stärkung der Zivilgesellschaft, bleiben wir bei diesem Punkt vielleicht, Gabi Hildesheimer. Was will die Wirtschaft?
Ich glaube, die Wirtschaft möchte tatsächlich Rahmenbedingungen, welche ihre Bemühungen belohnt, wenn sie vorangeht, und diejenigen bestraft, die eben nicht mitmachen. Und das wäre tatsächlich mit jetzt marktwirtschaftlichen Instrumenten, mit Lenkungsabgaben im Energiebereich, vielleicht auch bei anderen Ressourcen gut möglich. Da ist die große Wirtschaftsorganisation leider noch nicht ganz auf dem Dampfer. Und meiner Meinung nach ist das auf mittlere Frist und längere Frist ein wirtschaftsschädigendes Verhalten, und ich hoffe, dass das sehr bald die Erkenntnis dann kommt, dass man solche Instrumente anwenden sollte, weil dann kann die dann können die Unternehmen tatsächlich wieder vorangehen, und dann kann auch die Schweizer Wirtschaft an Wettbewerbsfähigkeit gewinnen wieder, zugunsten auch der Länder des Südens.
Das heißt, die Wirtschaft ist partiell auch darauf angewiesen, mit gewissen Exponenten der Zivilgesellschaft zusammenzuarbeiten, um eben diese Rahmenbedingungen zu schaffen.
Ja, genau. Man muss einfach immer ein bisschen schauen, dass man da nicht in ein grünes Boot geschubst wird und so, damit die Abwehrreflexe nicht allzu groß sind. Aber in der Tat, da gibt es schon Koalitionen, die recht aktiv und nützlich sind.
Das ist ein weites, Entschuldigung.
Ja, also ich glaube, man muss grundsätzlich schon noch etwas anders sehen. Also die Firma oder die Wirtschaft, die aus Firmen besteht, das sind keine Wohltätigkeitsvereine. Die haben in den Regeln natürlich ihren eigenen Profit. Manche leider etwas kurzfristiger, andere Unternehmen zum Glück etwas längerfristig ihre Profite im Auge. Und da ist natürlich ein nachhaltiges Wirtschaften auch ökologisch sicher sinnvoll, wie Sie sagen, Frau Hildesheimer. Aber letztlich muss man doch sagen, Firmen sind profitorientiert, und deshalb ist es letztlich der Staat, der das Gemeinwohl im Auge behalten muss. Und er muss einerseits natürlich Rahmenbedingungen setzen, damit die Firmen mit gleichen Spiessen im Markt aktiv sein können. Aber er muss natürlich die Gesamtwirtschaft doch in eine Richtung, in eine ökologischere Richtung drängen. Also man kann vielleicht nicht nur sagen, der Staat reguliert nicht nur um die Wirtschaft in ihrem eigenen Interesse rentabler zu machen. Das ist manchmal, geht mir diese Rhetorik etwas zu weit, dass quasi grüner sein ist immer profitabler. Wenn es so wäre, würde es ja ohne den Staat passieren.
Rahmenbedingungen setzen, die Rio-Konferenz, Rio plus 20 steht vor der Tür in wenigen Wochen. Wenn ich jetzt abschließend in die Runde frage, welche Rahmenbedingungen sollten Ihrer Meinung nach gesetzt werden an dieser Umweltkonferenz in Rio in wenigen Wochen? Thomas Häusler, was würden Sie sagen?
Ja, ich denke, das Problem ist, wir hatten vor 20 Jahren, hatten wir eigentlich schon, die Agenda 21 hat eigentlich gesagt, was getan werden muss. Es ist nicht so viel passiert. Ich fände, es wäre besser, man würde, wie Herr Bernauer das anfangs gesagt hat, wirklich richtig in den Keller einsteigen und konkret die Dinge verändern, die es braucht. Und das heißt, dass man ganz klar zum Beispiel jetzt wirklich irgendwelche Energiesteuern einführt.
Klare, harte Rahmenbedingungen, Gabi Hildesheimer, würden Sie die Akzente setzen?
Das sehe ich auch so, weil mit klaren Rahmenbedingungen, die planbar sind für die Unternehmen und nicht immer hin und her gehen, wenn man mal weiß, hier ist das Ziel, dann gehen die schon in die richtige Richtung. Und ich bin nicht ganz der Meinung, dass wie Herr Bernau das vorher gesagt hat, ich glaube, man muss eben die Rahmenbedingungen so setzen, dass das grüne Wirtschaften profitabler ist.
Und jetzt
Ja, mit dem bin ich natürlich einverstanden. Also von Rio würde ich eigentlich mindestens zwei Dinge erwarten. Also ich bin mit Herrn Häusler völlig einverstanden. Wir sind jetzt bei der Politik der kleinen, konkreten Schritte und die großen Ziele, die hat man alle deklariert, die muss man nicht wiederholen. Und für mich sind es vor allem zwei Sachen, die ich gerne hätte aus Rio. Das eine ist, dass diese Access-Initiative wirklich vorwärts gebracht wird, dass sozusagen das Modell der Aarhus-Konvention von anderen Ländern mit eigenen ständigen Verträgen gemacht wird oder dass sie in die Aarhus Convention direkt einsteigen. Und das Zweite wäre, dass diese ganze Green Economy Geschichte, die von UNEP, dem UNO-Umweltprogramm, auch sehr stark gepusht wird, dass die konkretisiert wird, also in dem Sinn von einer Green Economy Roadmap, dass man eine Art formalisierten Prozess aufsetzt, so wie man das bei den Millennium Development Goals gemacht hat, dass man so in eine Art formalisierteren sogenannten Pledge and Review Prozess einsteigen kann, wo einzelne Länder ihre eigenen Ziele von sich aus formulieren, aber mit klaren Kriterien und dass sie dann auch dran gemessen werden. Die Welthandelsorganisation macht das zum Beispiel auch. Da gibt's auch diese quasi permanenten Reviews jedes Landes, also wo man dann an den eigenen Zielen bewertet wird und wo es dann aber öffentlich gemacht wird, was die Bewertung ist.
Also Ziele, Strategien und Rahmenbedingungen in Rio Plus 20. Wir werden in unserer Sendung darauf zurückkommen. Ich danke Ihnen für die lebhafte Diskussion, Gabi Hildesheimer, Thomas Bernauer und Thomas Häusler.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.